Bei mir, ich war auch froh, dass ich nicht alles verstanden habe.
Warum?
Ich glaube, es war schon auch
ein bisschen,
ja, oder halt ab und zu ein bisschen Drama oder keine Ahnung, weil die Italienerinnen waren halt schon sehr impulsiv und ich glaube, da war ich halt dann echt oft froh, wenn ich so, ja, ich weiß eigentlich gerade gar nicht, um was das geht, auch wenn so Spiele waren.
Erster FC Köln, der Podcast.
Also darauf habe ich jetzt wirklich gar keine Antwort.
Tag und hallo zum Podcast des ersten FC Köln, Folge 19. Heute mit einer Gästin, die ich euch gleich vorstelle, liebe Hörerinnen und Hörer. Vorher nochmal eine kleine Erinnerung, dass ihr, wenn ihr diesen Podcast hört, natürlich super gerne 5 Sterne dalassen könnt. Das geht bei Spotify ganz einfach oben rechts auf den 3 Punkten und dann auf den 5. Stern drücken. Weniger Sterne will ich natürlich nicht haben. Bei Apple Podcasts könnt ihr einfach weiter runter scrollen, da findet ihr dann auch 5 Sterne. Und wir freuen uns, wenn ihr uns was in den Kommentaren dalasst oder eine Mail schreibt an podcast@fc.de. Da freuen wir uns über Feedback, wie ihr die Folgen findet, was wir besser machen können und auch, welchen Gast ihr als nächstes haben wollt. Heute habe ich einen Neuzugang mit richtig viel internationaler Erfahrung bei mir sitzen und stets einem Lächeln im Gesicht. Das könnt ihr gerade nicht sehen, aber vielleicht schon hören. Laura Feiersinger ist bei mir. Grüß dich.
Hi, servus.
Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für den Podcast und sogar extra an deinem freien Tag ans Geisbockheim kommst.
Ja, sehr gerne.
Ich habe das in den bisherigen 18 Folgen noch nie gefragt, aber mal ganz salopper Einstieg. Wie geht's dir nach ein paar Wochen Köln?
Gut, so schön langsam komme ich an. Wir waren jetzt auf Trainingslager. Bis jetzt war ich, glaube ich, gefühlt erst 5-6 Tage hier. Und ich fühle mich bis jetzt sehr, sehr wohl. Und ich glaube, das kommt jetzt einfach noch automatisch, je länger ich hier bin.
Wir sprechen gleich noch in Ruhe über deine Zeit in Köln, wie der Einstieg war, wie es jetzt so ist. Aber eins nach dem anderen. Die erste Regel hier im Podcast ist, wir starten knallhart mit einer Rubrik.
Die Startelf.
Die Startelf sind 11 schnelle Entweder-oder-Fragen, wobei wir mittlerweile im Cheat-Modus angekommen sind, also es sind mehr als 11. Würde keiner merken, wenn ich es nicht sagen würde, aber wir sind ja transparent. Entweder-oder-Fragen ist, denke ich, klar das Prinzip. Du darfst dich entscheiden. Feiern oder singen?
Feiern.
Steinernes Meer oder steiniger Weg?
Steinernes Meer.
Biathlon oder Leichtathletik?
Biathlon.
Biathlon oder Wandern?
Wandern ist wärmer.
Wandern oder Crosslauf?
Wandern.
Wandern oder Skifahren?
Mittlerweile würde ich sogar sagen Wandern.
Auch weil es wärmer ist.
Auch, ja.
Und vielleicht ein bisschen weniger gefährlich
yeah.
für eine Vollzeitfußballerin. Wandern oder Fußball?
Fußball.
Rücknummer 23 oder Rücknummer 27?
27.
10-23 oder 19-93?
10-23.
Kommen wir später noch zu, was das zu bedeuten hat. Deutscher Meister oder italienischer Meister?
Deutscher Meister.
Kino oder Couch?
Kino.
Kino oder Lesen?
Kino.
Kochen oder bestellen?
Bestellen.
La Dolce Vita oder La Kölsche Vita?
La Kölsche Vita.
Schön, dass du das schon nach ein paar Wochen sagst. Cappuccino oder Espresso?
Cappuccino.
Du bist ja Kaffeeliebhaberin.
Ja, mag ich schon gern, ja.
Ist Cappuccino dein Go-To-Kaffeegetränk?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Ist das auch das Erste, was du morgens zu dir nimmst?
Mhm.
Wie sieht sonst dein Tag aus? Wir haben gerade ganz kurz im Vorgespräch die klassische Soundcheck-Frage ist, was gab es heute zum Frühstück? Das war die Acai Bowl,
ja.
Muss ich mir kurz erklären lassen. Wie sieht deine Morgenroutine aus an so einem, sage ich mal, normalen Trainingstag?
Am normalen Trainingstag eigentlich, wir starten hier recht früh, deshalb meistens stehe ich so 1,5 Stunden, bevor ich losfahre zum Training, stehe ich dann auf und nehme eigentlich gerne mehr Zeit in der Früh. Also ich bin nicht so, dass ich aufstehe und dann alles schnell mache. Ist eigentlich, ja, ich habe es dann eigentlich immer ein bisschen entspannter. Hier ist es auch ein bisschen entspannter mit dem Verkehr. Deshalb in Rom habe ich immer viel gecheckt, okay, wie ist heute der Verkehr? Weil da war es dann schon oft so, dass du mal 40 Minuten ins Training gebraucht hast, anstatt 15. Und deshalb, glaube ich, kann ich das hier ein bisschen entspannter angehen. Und sonst, ja, geht es eigentlich dann eh nach dem Frühstück dann recht schnell zum Training. Ich komme auch ein bisschen oft lieber ein bisschen früher an, mache dann noch meine eigenen Sachen und dann ist eh für alle dieselbe Vorbereitung so.
Was sind deine eigenen Sachen?
Also wir haben immer schon ein vorgegebenes Programm, wo wir Übungen machen sollten.
Und das sind Dehnübungen, sind ja, das Mobility-Übungen?
Ja, ein bisschen Kraft und so. Ab und zu geht man dann auch ein bisschen, das habe ich schon gemerkt, dass es ein bisschen knapp wird von der Zeit und deshalb fange ich halt dann einfach gern früher an und mache dann lieber die ein oder andere Übung mehr, wie dass ich dann nicht so ganz vorbereitet dann bin.
Von welcher Uhrzeit sprechen wir da so ungefähr? Wann bist du hier am Geisbockheim?
Gestern haben wir zum 9 Aktivierung gehabt, da war ich dann um 8:40 sowas dort. Und dann brauche ich eigentlich ziemlich schnell um und dann geht sie schon los. Also so 15 Minuten meistens vor dem Treffpunkt.
Wie viele Paar Fußballschuhe hast du?
Gar nicht so viele. Meistens das aktuelle. Da kriegen wir, also da habe ich dann meistens so 2, 3 Paar und dann kommt ja eh recht schnell wieder eine neue Farbe oder ein neues Modell. Von dem her habe ich eigentlich meistens so 2, 3.
Das heißt, die werden auch hier am Geisbockheim geparkt oder hast du richtig, wie damals, wie ich das hatte in der F-Jugend, eine richtig schön fette Fußballtasche mit, gut, ich hatte nur ein paar Fußballschuhe für alle Untergründe. Wie groß ist die Tasche, mit der du hier morgens anreist?
Na, ganz, ganz klein eigentlich. Also die Fußballschuhe lasse ich immer hier. Ich habe eigentlich jetzt auch, glaube ich, nur ein paar hier oder, ja, ich glaube nur eins und den Rest habe ich zu Hause, aber meistens spiele ich immer mit demselben Paar.
Mittlerweile ist es ja zum Glück auch bei euch so weit fortgeschritten, dass ihr auch wenig mitbringen müsst, sondern sich hier um alles gekümmert wird. Das war ja vor 10, 15 Jahren auch noch nicht so. So eine Routine, wir haben eben von deiner Tagesroutine gesprochen, hier beim Training. Hat die sich im Laufe der Jahre verändert bei dir?
Gar nicht so. Also ich glaube, es hat sich erst verändert, so wo ich meine erste große Verletzung gehabt habe und dann einfach gemerkt habe, mein Körper hat sich ein bisschen verändert. Jetzt kann ich nicht einfach nur ins Training gehen, ein bisschen aufwärmen und passt. Ich habe dann eigentlich relativ schnell eine Routine für mich entdeckt und die mache ich eigentlich seit wann habe ich mich verletzt? 2013 und seitdem mache ich die eigentlich, dass ich das immer vorm Training mache. Die Übungen haben sich wenig verändert. Es ist irgendwie so, ja, es gibt mir dann auch immer ein gutes Gefühl. Und auch wenn ich es dann nicht mache, dann ist immer so, ich fühl mich dann nicht so wohl. Aber das ist eigentlich schon so meine Routine, die eigentlich über die Jahre immer gleich geblieben ist.
Kann ich mir aber vorstellen, dass du dann mit 16, 17, 18 eher mal aufs Feld gelaufen bist und dann war Warmmachen nicht
ja,
so richtig.
Ja, ich war gleich rumgeschoss und alles, ja. Also ja. Und jetzt ist es eigentlich ganz anders, also ja.
Und das kam mit deiner ersten Verletzung oder kommt sowas auch mit einem Wechsel, vielleicht kann ich das schon mal vorwegnehmen, nach Jugendvereinen in Österreich bist du mit 17 zum FC Bayern München gewechselt. Ist das auch nochmal ein Step, wo man merkt, okay, meine Trainingsroutine wird jetzt doch nochmal anders, vielleicht professioneller?
Ja, doch schon. Ich glaube, das kommt, glaube ich, ganz automatisch, weil du in Österreich einfach damals nicht diese professionellen Bedingungen gehabt hast, die du in München dann vorgefunden hast, obwohl das jetzt, wenn man das jetzt wieder mit heute vergleicht, war das auch wenig professionell, aber wir haben damals auch eine gute Athletiktrainerin gehabt. Wir haben dann auch einen sehr akribischen und disziplinierten Trainer gehabt mit dem Tom Wörle und der hat einen dann schon auch viel mitgeben und du lernst halt alles nochmal ganz, ganz neu erkennen und weißt, okay, das gehört dazu und das und das Krafttraining, das war bei uns damals eigentlich, also das haben wir gar nicht gehabt so.
Hol uns mal die Zeit rein. Mit 17 zu Hause ausziehen ist ja schon was viele nicht so erlebt haben und dann auch noch recht weit von der Heimat. Erstmal, wie kann ich mir das vorstellen, hast du in einer Gastfamilie gewohnt oder in einem Internat?
Genau, also Bayern war ja gar nicht mein erster Verein in Deutschland, sondern der Herforder SV. Die sind damals in die erste Liga aufgestiegen und ich bin dann mit 17 weg, damals mit einer guten Freundin von mir, die auch in Österreich gespielt hat. Und wir sind dann zusammen, sie war 16, ich war 17, sind wir halt dann nach Herford und haben dann erstmal bei einer Gastfamilie gewohnt und sind dort ganz normal in die Schule gegangen und waren dann das erste Mal beide recht weit eigentlich weg, weil es waren schon 8 Stunden von Salzburg nach Herford. Und ja, am Anfang in die Ferien war alles gut und dann, wie die Schule halt losgegangen ist, war es dann doch schon eine Umstellung für uns beide so, weil halt anderes Schulsystem, teilweise, also ich habe Französisch 2 Jahre gehabt, die haben es 5 Jahre gehabt und es war halt dann schon schwierig so. Also das erste Jahr, das war extrem hart, würde ich sagen.
Extrem hart?
Ja.
Erinnerst du dich an einen bestimmten Moment, wo du vielleicht in deinem neuen Zimmer gestanden hast und dachtest, Ich wohne jetzt hier und ich bin alleine ohne mein bisheriges Elternhaus.
Ja,
gab's da einen Moment?
Am Anfang war meine Mama mit oben, also die ersten 2 Wochen, glaube ich. Und dann, wie sie dann heimgefahren ist, habe ich so das erste Mal gemerkt, so, oh, jetzt bin ich eigentlich wirklich allein. Also ich war zum Glück nie ganz allein, weil die Verena ist eine gute Freundin von mir. Und dann,
Verena, es wäre deine Gastmutter dann?
Die Spielerin, die mitgegangen ist.
Ach so, entschuldige,
ja,
okay,
ja,
na klar.
Ja, und wir haben halt auch dort eben zu zweit gewohnt und das war halt dann schon extrem wichtig, dass das halt einfach, also dass ich sie gehabt habe, weil ich glaube, sonst wäre es um einiges schwieriger geworden und so richtig, richtig realisiert, glaube ich, habe ich es halt echt dann so, wie die Schule halt losgegangen ist und ich da habe ich meine Mama dann eh angerufen und ich war halt, es war halt komplett anders da halt so. Du bist halt von deiner Komfortzone raus und warst das erste Mal ganz alleine und es war halt alles, extrem unangenehm halt alles so, obwohl alle voll nett waren, aber du hast halt einfach gemerkt, okay, es ist jetzt anders, du bist nicht mehr daheim, du hast, also alles ist neu, alles ist schon sehr anders, obwohl es dieselbe Sprache war und ich glaube, das ist schon, was ich halt jetzt gemerkt habe, wie ich nach Italien bin, habe ich mich da schon glücklich schätzen können, dass ich von Anfang an die Sprache können habe, weil das ist dann schon, glaube ich, nochmal was es um einiges schwieriger macht.
Wir haben dich vom AS Rom geholt, das als Info für unsere Zuhörenden. Kommen wir gleich nochmal gerne in Ruhe drauf zurück, denn das stelle ich mir auch als extrem interessanten Switch vor, dass man auch einfach die Sprache nicht so versteht. Bleiben wir nochmal bei der 17-jährigen Laura. Du sagst, es ist alles anders. Neue Lehrer, neue Mitschüler, teilweise vielleicht sogar neue Fächer. Empfandest du es selber auch als früh oder empfindest du es jetzt rückblickend als früh zu sagen mit 17, ich bin weg?
Gar nicht so, weil damals habe ich gewusst, ich will immer ins Ausland. Ich habe da auch gar nicht so viel drüber nachgedacht, weil ich das halt einfach wollte. Ich war wirklich naiv, also ich habe nicht gewusst, was auf mich drauf zukommt. Ich habe mir gedacht, ja, das wird schon, das passt schon so alles. Aber irgendwie habe ich auch immer ein Stück weit Vertrauen in das Ganze gehabt. Und fußballerisch hat es mir zum Glück ganz viel Spaß gemacht. Die Mädels waren damals auch ganz nett und ich habe auch ganz gute oder nette Mitspielerinnen gehabt, die uns 2 jungen Mädels so gut aufgenommen haben und auch auf uns geschaut haben. Und ich glaube, da waren wir schon auch sehr, sehr glücklich, was das betrifft, dass wir einfach ja dort auch gleich Menschen gehabt haben, die einen auch unterstützt haben.
War also das Ziel, wirklich in den professionellen Fußball zu kommen, weshalb du von zu Hause weg zum Herforder SV gegangen
ja,
bist?
Ja, genau. Ja. Also ich habe es eben damals gar nicht so, ich wollte es halt immer, aber es ist eigentlich dann per Zufall eigentlich dann so entstanden und ja, ich habe es halt nur ein bisschen, damals hast du ja noch nicht viel Spiele und so gesehen im Fernsehen. Wir haben einen Bekannten gehabt, der war Fotograf da beim FFC Frankfurt und da hast du halt immer ein bisschen was mitgekriegt, aber du hast ja nicht wirklich Berührungspunkte gehabt, weil das halt einfach so weit weg war und dann ist damals das Angebot eben gekommen und für mich war das eigentlich recht schnell klar, dass ich das mache und ja, ich sage immer, man muss, glaube ich, durchs erste Jahr musst du durch und dann wird es besser, weil viele, was ich halt schon mitgekriegt habe, so über die Jahre, die gehen halt oft dann nach einem Jahr wieder heim, weil es halt wirklich, das erste Jahr ist immer, immer schwer und wenn du das irgendwie geschafft hast, dann ja, bist du drüber und bist halt an dem auch gewachsen und glaube ich, dann ist es auch so, dass es für dich okay ist, dass du dich anfängst wohl zu fühlen und dass es dann auch eben so sein kann, dass du dann irgendwo 5 Jahre bist oder auch 10 Jahre oder keine Ahnung.
Sprichst du vom ersten Jahr weg von der Heimat oder vom ersten Jahr generell nach einem Vereinswechsel oder welches erste Jahr meinst du?
Erstes Jahr generell, wenn du einfach als Spielerin, als ausländische Spielerin zu einem Verein kommst. Also einfach, wenn du von zu Hause weggehst. Ich glaube, das betrifft gar nicht jetzt nur den Fußball, sondern das kann auch in einem anderen Beruf auch so sein, dass du, wenn du einfach von dem, wo du immer warst, weggehst, ist, glaube ich, schon für viele mal so, ah, okay, so ist es. Also das fühlt sich halt einfach anders an und eben, es fühlt sich einfach ja, nicht angenehm an, sage ich mal so. Und eben, da musst du durch und wenn du das schaffst, dann ja, hast du es, glaube ich, ja, kannst du mal auch stolz auf dich sein, weil ich glaube, das schaffen auch nicht viele, dass du diesen Schritt da machst.
Bist du ein Typ für Durchbeißen?
Schon, ja, doch schon.
Übrigens, ich habe gestern mit eurem Athletiktrainer Max gesprochen, der auch nochmal betont hat, dass du wirklich für ein, mit Verlaub, hohes Fußballalter oder erhöhteres Fußballalter wahnsinnig laufstark bist. Ist das auch, weil du dich gerne durchbeißt oder hast du einfach eine gottgegebene Pferdelunge?
Ich glaube beides so ein bisschen. Ich habe schon immer so ein bisschen das Talent gehabt, viel zu laufen, oder ich war immer der Spielertyp. Ob es dann wirklich so ist, dass es mit Talent nur zusammenhängt, ich glaube schon auch ein bisschen Einstellung, weil wenn ich jetzt in 4 Wochen zu Hause nichts mache, dann glaube ich, werde ich nicht auf dem Niveau sein, auf dem ich jetzt bin. Aber ich finde schon, dass immer ein bisschen Biss und ja, einfach das Durchbeißen dazugehört, um einfach an die Grenze zu kommen.
Kann ich es mir so vorstellen, dass man in Österreich auch so ein bisschen nach Deutschland schaut? Also wenn du sagst, mit 17 Jahren kam das Angebot aus Deutschland, das war für dich direkt klar, dorthin zu wechseln, ist als Österreicher klassisch das Ziel, irgendwann in die Bundesliga zu kommen? Also sowohl im Frauenfußball als auch im Männerfußball?
Damals auf jeden Fall. Ich glaube, das hat sich schon so ein bisschen verschoben, dadurch, dass England sehr präsent ist. Ich glaube, dass es nicht jetzt nur noch Deutschland sein muss, aber damals zu meiner Zeit glaube ich schon, weil Deutschland war damals mit die stärkste Liga auf der Welt. Ich glaube, von England war einfach so weit weg. Schweden, glaube ich, war damals noch recht gut. Und für viele ist es aber, glaube ich, schon, wo ich sagen muss, auch, würde ich jetzt auch noch sagen, der richtige Schritt, weil es einfach sehr ähnlich an, also zu Österreich ist. Du hast dieselbe Sprache. Viel ist einfach, wenn ich jetzt an, für mich ist oft kein Unterschied, ob ich jetzt in Österreich oder in Deutschland bin, sicher vielleicht ein bisschen der Dialekt oder die Leute, aber wenn ich jetzt so jetzt nur ein normales Haus hernehme, das ist ja ähnlich vom Standard her so. Und wenn ich dann eben in ein anderes Land gehe, wie jetzt Italien, dann hast du doch wieder ganz einen anderen Lebensstandard. Und eben, was ich vorher schon gesagt habe mit der Sprache, das macht dann schon einen großen Unterschied aus, wenn du gleich irgendwo hinkommst und du reden kannst.
Wann bist du dann das erste Mal auf dich alleine gestellt gewesen? Du warst dann ja erstmal bei einer Gastfamilie. War das dann der Wechsel zum FC Bayern, wo du dann wirklich allein gelebt hast?
Nein, gar nicht, weil wie ich dann mich für München entschieden habe, habe ich ja das Glück gehabt, dass Salzburg und München sehr nah aneinander sind. Also es war dann eine Stunde 15, Stunde 20. Und ich habe mich dann eigentlich dazu entschlossen, dass ich nochmal zu Hause wohne, in Österreich die Schule fertig mache und quasi dann immer hin und her fahre. Und ich bin dann eigentlich 5-mal die Woche bin ich von Salzburg Richtung München gefahren und wieder zurück.
Das ist ja Wahnsinn. Und was hast du während der Autozeiten gemacht?
Ich habe tatsächlich schon viel gelernt danach, weil, also ich bin halt morgens in die Schule, bin um 2:30 heim, dann hat es Mittagessen gegeben. Und dann habe ich ein bisschen lernen müssen und um 5 bin ich dann ins Training gefahren, weil wir damals am Abend immer trainiert haben, 19 Uhr. Oft haben wir dann 2 Stunden mindestens immer trainiert und dann bin ich halt wieder zurückgefahren und war oft dann um 11:30 oder sowas daheim und dann ist es am nächsten Tag wieder weitergegangen. Und ich habe halt dann damals die Matura oder das Abitur halt gemacht und habe halt dann oft nicht viel Zeit gehabt zu lernen, also oft nur diese 2,5 Stunden, was ich zwischen Schule, Essen und wieder fahren gehabt habe. Und im Auto habe ich dann oft viel wiederholt, halt so, also von den Prüfungsaufgaben und allem. Und ich habe damals auch eine Mitspielerin gehabt, die war aus Rosenheim. Das war ungefähr so 50 Minuten weg von Salzburg. Das war ungefähr die Hälfte. Und wir sind halt dann jeden Tag immer zusammen gefahren und haben uns halt dann auch immer abgetauscht. Einmal sie gefahren, einmal bin ich gefahren. Und ich habe halt schon viel eigentlich immer so nebenbei dann gelernt.
Stichwort David Beckham.
Ja.
War dein Vorbild früher.
Ja.
Zumindest dein Lieblingsspieler.
Ja.
Und wenn man so ein bisschen recherchiert, dann findet man eine Geschichte aus der Bravo-Sport in den Anhalten des Internets. Ja. Also vielleicht so als Zusammenfassung 2005.
Mhm.
Trainingslager von Real Madrid, die sind in der Steiermark, was ja jetzt auch nicht bei dir um die Ecke war.
Ja.
Und du hast dann entschieden, vorbeizufahren und dort zu sein. Warum bist du jetzt in der Bravo gelandet? Erzähl uns, was die Geschichte dahinter ist.
Ja, genau. Die haben damals halt immer, ich glaube einmal im Jahr, ich weiß nicht, wie lange das das gemacht haben, waren sie immer in der Steiermark. Und da hat es halt dann immer, wie es halt jetzt heißt, dass du halt immer zum Training kommen kannst und das anschauen kannst. Und ich habe dann damals meine Mama halt auch gefragt und wir sind dann mit meiner Schwester und zwei Freunde von mir, die waren damals noch mit, sind wir halt dann runtergefahren. Und damals hat halt der David Beckham für Gillette die Rasiererwerbung halt gemacht. Und das hat halt bei uns da im DM hat es halt so einen riesen Papp-Beckham gegeben. Und mein Cousin, glaube ich, hat mir den dann damals mitgebracht und wir sind halt dann mit ihm runtergefahren und haben halt das Training zugeschaut und nach dem Training haben wir dann alle unterschrieben und eben der David Beckham hat halt dann auf diesem Papp Beckham halt unterschrieben und ich weiß es gar nicht mehr, wie es war, aber ein Freund von mir ist rechts gestanden, dann war der Papp Beckham. Und dann war der Flo, mein anderer Freund, und ich war halt nebenbei. Und ich habe halt auch so gehalten und ich habe halt dann ein Foto gemacht. Und irgendwann in der nächsten Bravo-Sport, weil die habe ich damals abonniert, war halt dann dieses Foto drin mit diesem Papp-Beckham halt. Und die haben halt über das Trainingslager halt geredet. Und eben die zwei waren halt drin und meine Hand war halt nur so seitlich beim Papp-Beckham drin. Also ich habe es leider nicht geschafft.
Du hast
aber
nicht
meine Hand war halt so drin, die zwei Jungs und der Papp-Beckham und meine Hand halt, ja.
Was ist mit Papp David passiert? Gibt es den noch?
Nein, weil es hat halt, wir sind halt dann das Jahr drauf, glaube ich, sind wir nochmal runter und da hat es halt so geregnet und dann hat er sich irgendwann selbst auflösen und angefangen so. Aber ja, den habe ich schon ein paar Jahre haben wir schon gehabt, ja.
Ich hoffe, der Bex war kein Diebesgut und wenn, dann ist es vielleicht verjährt.
Ja.
Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. So. Wenn man jetzt in dein Kinderzimmer von damals schaut, waren da auch viele Beckham-Accessoires? Hattest du viele Fußballposter in deinem Zimmer?
Schon, doch. Ich glaube schon viele David Beckham-Poster. So Trikots, glaube ich, gar nicht so. Ich kann mich schon an mein erstes Trikot erinnern. Da sind wir damals nach London geflogen. Und da waren wir im Harrods und oben hat es halt diese riesen Fußballabteilung gegeben. Und so hast du es bei uns halt gar nicht gekannt. Und damals habe ich dann mein erstes England-Trikot mit Beckham eben gehabt. Also es war Umbro damals noch, also ist schon ein bisschen her. Und das habe ich eigentlich bis heute noch, weil da hat er damals auch unterschrieben gehabt, da im Trainingslager. Und das habe ich eigentlich bis heute noch. Passen tut es nicht mehr, aber aufbewahrt wird es.
Witzigerweise ist auch mein erstes Trikot David Beckham. Hängt sogar in einer kleinen Glasscheibe im Büro cool. Bei mir. Hast du es im Schrank oder wo?
Im Schrank habe ich es, ja.
Wie sah dein Kinderzimmer dann sonst so aus? War vielleicht eine Konsole ein Thema?
Ja,
oder?
Ja, PlayStation war damals eigentlich immer Thema, ja.
Und dann FIFA oder Pro Evolution Soccer?
Ja, FIFA. Pro Evolution Soccer habe ich nicht so mögen.
Ich habe ja in der Start-App schon so ein bisschen abgeklopft, einige Sportarten. Eben auch nochmal mit unserem Cheftrainer Gerhard Struber gesprochen, der dich auch seit klein auf kennt, wird vielleicht später nochmal Thema, der aber auch gesagt hat, du bist schon immer eine Sportskanone gewesen. Gib uns mal einen kleinen Überblick, was sonst noch so für Sportarten in deinem Leben von wann bis wann eine Rolle gespielt haben.
Ja, also ich habe eigentlich immer alles Mögliche gemacht. Ich habe eigentlich immer, Gott sei Dank, irgendwie ein Balltalent gehabt. Also egal, was mit Ball zu tun gehabt hat, das habe ich können. Und ich bin eigentlich damals in der, bei uns heißt es ja Hauptschule, ich weiß, das hört sich in Deutschland dann immer ein bisschen schlimmer an. Ich bin damals, es war so, Hauptschule und Gymnasium ist bei uns in Österreich eigentlich kein Unterschied. Ich bin dann in der Skihauptschule gegangen und das war eigentlich damals schon recht intensiv, aber es war bis heute eigentlich so meine Lieblingsschule, weil du hast von 8 bis 12 hast du normalen Unterricht gehabt. Wir waren damals zu 11 oder zu 12 in der Klasse, zwei Mädels und der Rest war alles Jungs. Und dort bist du, also dort hast du hingehen können, wenn du entweder Biathlon gemacht hast, reinen Langlauf, Kombination, also Skispringen und Langlaufen oder Skifahren. Und ich bin eben damals mit Biathlon dort in die Schule gegangen. Und eben, du hast dann von 8 bis 12 hast du Unterricht gehabt, dann hast du eine Stunde Mittagspause gehabt und dann hast du bis 5 eigentlich immer Sport gehabt. Also im Winter bist du meistens Langlaufen gegangen, 4 Stunden oder was auch immer. Ja, und Langlauf im Sommer.
Langlauf wörtlich genommen.
Ja.
Vielleicht eine Amateurfrage, aber geht es bei Langlauf um die Strecke des, oder ich dachte immer, die langen Skier vielleicht so. Irgendwie?
Nee, ja, Quatsch. Ich weiß es eigentlich, ja. Ja, keine Ahnung.
Aber man
ja.
ist schon, also 4 Stunden unterwegs, das hat ja schon fast Marathon-Ausmaße.
Ja, es war, wir haben halt dann schon immer ein bisschen herumblödelt und so, dann haben wir halt oft so Schanzen gebaut, dann haben wir halt ein bisschen herumgesprungen. Aber wir waren eigentlich schon immer jeden Tag dann, bis auf Mittwochs, weil da haben wir nur bis 1 Schule gehabt, waren wir halt dann den ganzen Winter immer die 4 Stunden draußen unterwegs. Und ja, ab und zu sind wir dann auch mal, ja, Skifahren gegangen, aber ganz, ganz selten, weil wir eigentlich die Gruppe Biathlon waren oder Langlauf. Und im Sommer hast du dafür halt dann alles Mögliche gemacht, also von Wandern bis eben Volleyball, Hockey, normales Laufen, also Schwimmen, da war alles dabei. Und ich glaube, dadurch habe ich halt so viele andere Sportarten auch ausprobieren können und habe mir, glaube ich, von jeder immer so ein bisschen was mitnehmen können. Und gleichzeitig habe ich zu der Zeit dann auch noch, war im Leichtathletikverein, aber da haben wir nur einmal die Woche oder zweimal die Woche Training gehabt und Fußball gespielt habe ich auch noch. Also eigentlich war ich jeden Tag unterwegs, also von 8 bis 5 in der Schule, dann heim essen, dann oft von 6 bis 8 habe ich dann Fußballtraining gehabt, danach sind wir ab und zu nur Tennis spielen gegangen, also das war eigentlich verrückt, wenn ich mir das jetzt so denke, aber es hat mir halt so viel Spaß gemacht und das Gute oder Schöne war bei mir, dadurch, dass mein Papa ja schon im Fußball war und das war aber dann eigentlich nie so ein Thema, dass das irgendwie so vorgegeben war, dass ich gesagt habe, oder dass jetzt wer aus der Familie dann gesagt hat, ja, du musst jetzt auch Fußball machen oder du musst das, das und das machen. Also da haben mir meine Eltern eigentlich immer voll viel Freiheit gegeben und mich eigentlich einfach machen lassen, solange ich den Spaß gehabt habe.
Zur kleinen Einordnung, dein Papa hat bei Borussia Dortmund gespielt, ist sogar Champions-League-Sieger geworden.
Genau, ja.
Also auch langjähriger Fußballprofi gewesen. Du hast eben gesagt, du hast aus jeder Sportart ein bisschen was mitgenommen. Kannst du konkret sagen, was du zum Beispiel aus dem Biathlon mit in den Fußball genommen hast?
Ja, ich finde Biathlon, also sicher so, glaube ich, kriegst du da ein bisschen diese Ausdauerkomponente, aber ich glaube, dadurch, dass ich so viel Sportarten gemacht habe, habe ich nicht nur die Ausdauer vom Biathlon gekriegt, aber was ich am Biathlon immer so faszinierend gefunden habe, ist, dass du eigentlich in jedem Rennen musst du über deine Grenze gehen und ich glaube, ich habe da ein bisschen so dieses Beißen habe ich da so mitbekommen, weil egal gegen wen du gelaufen bist, das war echt der Wahnsinn, also du bist ja immer umgefallen im Ziel und das hast du so im Fußball irgendwie nicht, dass du dann so komplett an deine Grenze gehst und dann erst einmal am Boden liegst und fertig bist.
Laura Feiersinger, die Durchbeißerin, möglicherweise kommt in den Vielleicht-Ordner als Titel. Warum ist es dann der Fußball geworden am Ende?
Also eigentlich ganz einfach, weil es mir immer am meisten Spaß gemacht hat. Es war immer so, egal was war, am Ende war immer der Fußball, was ich am liebsten gemacht habe. Und ich habe, glaube ich, schon überall so ein bisschen Talent halt gehabt, aber ich habe dann schon auch gemerkt, so wie dann wie ich dann mein drittes Jahr im Biathlon gehabt habe, dass mir dann einfach so ein bisschen so dieser hundertprozentige Biss dann trotzdem irgendwo gefehlt hat, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt voll an die Grenze. Und das war das Gleiche beim Laufen. Es war mir irgendwann auch ein bisschen zu langweilig und auch, es war Einzelsport, das ist mir nicht so gelegen, glaube ich. Und im Fußball habe ich eigentlich immer diesen unbändigen Willen gehabt und ich wollte und ich wollte und ich wollte und ich glaube, wenn du dann irgendwie eine Sportart für dich findest, dann kommt das automatisch. Und wenn du in irgendeiner anderen Sportart nicht diesen Biss hast, dann kannst du, glaube ich, auch nie an die Spitze kommen.
Wir gehen wieder so ein bisschen in deine Biografie, in die Stationen, die du absolviert hast. Vom FC Bayern ging es als nächstes zum SC Sand.
Mhm.
Glaube ich, ein bisschen Kontrastprogramm.
Ja.
Du hast auch selber gesagt, dass so ein bisschen Dorfverein war, dass im Prinzip der SC Sand aus einem Trainingsplatz besteht und mehr nicht. Vermisst du dieses Dorfleben manchmal?
Na, gar nicht so. Also ich muss sagen, ich war voll, voll dankbar für die Zeit, weil ich bin damals zu dem Zeitpunkt, wie ich in Sand war, da bin ich gerade von einer schweren Verletzung da zurückgekommen und von einer schwierigen Phase in München, weil ich halt nach meiner Verletzung recht wenig gespielt habe. Wir sind zwar dann zweimal Meister geworden, aber ich war eigentlich nicht so glücklich, was jetzt an Fußball betroffen hat, weil du willst eigentlich immer spielen. Und das war halt dann schon schwierig, weil ich mir halt in München unheimlich wohl gefühlt habe. Ich bin da so ein bisschen groß geworden. Ich bin ja mit jungen Jahren hin und war dann 5 Jahre dort und habe eigentlich viel durchgemacht dort. Und ich habe mich eigentlich damals entschieden, zu Sand zu gehen, weil die Euro 2017 in Holland war und ich wollte halt dort spielen. Ich wollte halt mit Spielpraxis hin und für viele war es halt dann so, ja, von Bayern zu Sand, voll der Rückschritt. Aber für mich war es eigentlich genau der richtige Schritt in dem Moment, weil ich halt einfach wieder gespielt habe, weil ich halt auch so ein bisschen den Spaß halt auch wieder zurückgekriegt habe. Und wenn du jetzt Sand wegnimmst und nur die Mannschaft siehst, wer damals gespielt hat, dann und würdest die Mannschaft vielleicht nehmen und zu irgendeinem anderen Verein geben. Also es wäre damals mit einer von den ersten, oder sagen wir von den zwischen 3 und 5 gewesen, glaube ich, von der Platzierung her, weil schon sehr, sehr viele gute Spielerinnen auch dort waren, wie Damjanovic, Nina Burger. Du hast dann schon eine gewisse Qualität gehabt. Und für mich war das damals auch eine mit von den professionellsten Mannschaften, oder von den professionellsten Spielerinnen, in der ich eigentlich war, weil eben die Rahmenbedingungen so schwierig dort waren.
Dort also den Spaß am Fußball wiedergefunden und dann wieder zu einem Top-Verein gewechselt nach Frankfurt. Die Besonderheit ist, mittlerweile ist es ja die Eintracht. Mhm. Damals, als du hingegangen bist, war es der erste FFC,
ja,
die ja zu den Top-Vereinen in Deutschland gehören, schon immer. Mich würde jetzt interessieren, in diesen 5 Jahren, in denen du in Frankfurt gespielt hast, kann man sagen, dass sich pauschal gefragt viel verändert hat? Also wie war dieser Wechsel vom ersten FFC Frankfurt zu Eintracht Frankfurt, also im Prinzip in größere Strukturen zu kommen?
Ja, ich glaube, es war irgendwo halt auch nötig, sage ich mal. Eben der FFC, es war ein super, super guter Verein. Man hat halt gemerkt, wie ich dann da war, dass es nicht mehr vielleicht das war, was es einmal war vor der Champions League. Oder vor dem Champions League Gewinn. Und ich finde, das war damals dann genau der richtige Schritt, weil die Eintracht, finde ich, ist auch ein cooler Verein, Traditionsverein. Und ich finde, für mich zum Beispiel, ich habe mich von Anfang an dann auch wohlgefühlt bei der Eintracht. Und du hast die irgendwie sofort damit identifizieren können. Und es hat sich dann schon auch extrem, also es hat sich viel verändert, aber so Step by Step, würde ich sagen, weil im ersten Jahr hast du eigentlich, das Einzige, was sich verändert hat, war das Trikot und das Wappen. Und du warst eigentlich immer noch am gleichen Trainingsplatz, du hast im gleichen Stadion trainiert oder gespielt und du hast eigentlich mit den Männern ein bisschen weniger so zu tun gehabt. Und das hat sich dann erst so in meinem zweiten oder sogar fast letzten Jahr eigentlich dann erst so verändert. Du hast zwar schon immer so die Nähe gespürt, aber du warst halt nicht am gleichen Ort. Und ich finde, das kommt dann immer automatisch, diese Verbundenheit, wenn du vielleicht auch dort bist, wo die Profis sind. Und damals sind wir dann auch rausgekommen zum Deutsche Bank Park, haben da trainiert und automatisch eben hast du dann dieses Vereinsgefühl noch mehr so kriegt. Und es ist auch so Jahr für Jahr immer professioneller geworden.
Auffällig ist schon, dass du bei allen Stationen auch relativ lange geblieben bist. Also gerade für das schnelllebige Fußballbusiness sind ja 5 Jahre schon doch auch echt eine Zeit. Und dann ging es zum AS Rom. Mhm. Schillernder Verein in meinen Augen. Also eigentlich der Traum eines jeden Fußballkindes. Fangen wir erstmal an. Wie war es, als die Anfrage kam? Wenn du weißt, der AS Rom will mich. Ich weiß nicht genau, wie es war, ob die dich angerufen haben, ob dein Berater möglicherweise was gesagt hat, aber was passiert im Herzen, wenn der AS Rom anklopft?
Ja, es war eigentlich ganz interessant, weil das erste Mal haben sie nach der Euro 2022 haben sie meinen Berater halt kontaktiert und für mich war es damals so, dass ich halt noch 2 Jahre Vertrag eigentlich gehabt habe bei der Eintracht und ich habe mir eigentlich recht wohl gefühlt und es hat auch alles passt so für mich. Und deshalb habe ich das eigentlich dann gar nicht so richtig so wahrgenommen. Und dann war es schon so, im Laufe der Saison habe ich einfach so ein bisschen gemerkt, oh ja, jetzt bin ich schon irgendwie 4 Jahre da und irgendwas, vielleicht brauche ich noch mal eine Veränderung, um wirklich auf diesem Niveau zu bleiben. Und ja, irgendwann dann im Februar, März ist es dann eigentlich recht schnell gegangen, weil ich wusste, also die haben immer noch Interesse und man ist dann auch in Gespräche. Und dann hat es für mich eigentlich immer so ein bisschen interessanter geklungen. Und es war dann eigentlich, glaube ich, so eher gar nicht so eine Entscheidung nur für den Verein als Roma, sondern so auch ein bisschen für mich, dass ich vielleicht noch mal ein anderes Umfeld habe, dass du noch mal auf anderen Ebenen gefordert wirst. Und von mir war eine alte Mitspielerin, die Carina Wenninger, die war das Jahr davor dort. Und das hat mir dann schon auch ein bisschen geholfen, weil die hat mir einfach dann erzählen können, wie es ist, wie ist der Fußball, was ist gut, was ist vielleicht nicht so gut. Und ich habe mir dann schon auf eine gewisse Art und Weise auch einstellen können auf das Ganze. Und ich bin dann auch runter, habe es mir angeschaut und es hat eigentlich voll passt so.
Mit der Erfahrung, was ist gut, was ist nicht so gut, was würdest du mittlerweile sagen?
Was ist gut, was ist nicht? Ich muss sagen, fußballerisch sage ich nach wie vor, also es war sehr cool. Es ist halt ein komplett anderer Fußball wie in Deutschland. Es ist ein bisschen freier, es ist alles ein bisschen spielerischer, würde ich sagen. Verteidigen dann zwar nicht so gern, man denkt ja immer, die sind geordnet, die italienischen Mannschaften, aber also defensiv ist es eher so ein bisschen Harakiri und sehr risikobereit, würde ich sagen. Und ja, ich glaube, was auch jeder, glaube ich, so ein bisschen kennt, wenn du nach Italien auf Urlaub fährst, es ist einfach ein anderer Lebensstandard so. Also die Rahmenbedingungen sind, glaube ich, noch ich kenne jetzt nur die Roma, weil in Fiorentina ist es wieder besser, die haben einen eigenen Campus, aber braucht halt alles, glaube ich, noch ein bisschen Zeit. Die sind einfach nur ein bisschen, was das betrifft, dann ein bisschen hinten nach so.
Was hat denn mit dir persönlich 23 Spiele beim AS Rom und vor allen Dingen ein Jahr Italien in der Weltmetropole? was hat die Zeit mit dir gemacht so?
Ja, für mich war es halt einfach nochmal eine ganz neue Erfahrung. Das habe ich vorher schon gesagt mit der Sprache. Das war für mich das erste Mal. Damals war Deutschland für mich auch Ausland, aber eben ich habe die Sprache können. Und dann kommst du zu einem Verein. Und normal ist es ja eigentlich schon, dass viele Englisch können, aber dort war das auch nicht so. Also der Trainer, der hat nicht Englisch können. Vom Staff her waren es vielleicht 2, 3, die ein bisschen besser Englisch können haben. Und von den Spielerinnen war es auch extrem unterschiedlich. Also du hast dich mit ein paar schon unterhalten können und mit anderen hast halt wenig eigentlich reden können. Und wenn du dann kommst und auch nicht die Sprache kannst, dann ist es am Anfang schon einmal schwer, dass du die auch gleich irgendwie einbindest oder oft willst du dann was sagen am Platz. Es war am Anfang voll schwer, weil also ich bin es gewohnt, viel zu reden und dann kannst du eigentlich nichts reden. Und zu mir hat dann auch eine Spielerin gesagt, ja, ist egal, red einfach, auch wenn es Englisch oder Deutsch ist, red halt einfach, ist ja wurscht. Und die Mädels haben aber, die haben mich dann schon auch super aufgenommen und alles. Und du hast auch gemerkt, die da probiert und so. Aber ja, es war schon was anderes, wenn du dann diese Sprache halt einfach nicht kennst, weil du ganz anders, du bist ein bisschen so gehemmt, würde ich sagen.
Gib uns mal ein Wort, was du da gelernt hast. Irgendwie Klatsch, Pass, irgendein Kommando.
Ja, das Erste, was ich eigentlich gelernt habe, war Sola, also dass du quasi die aufdrehen kannst, dass du alleine bist oder Gira. Also die Fußballbegriffe waren dann eigentlich recht schnell drin, weil die hast du halt immer wieder so gekriegt. Und für mich war eigentlich, glaube ich, so das Schwierigste, dass du vielleicht mit dem Coach halt einfach nicht so reden hast können. Also was jetzt Feedback betrifft oder es war halt dann oft, ja, am Platz halt dann, haben dann schon auch viele gespielt, die halt rein italienisch halt geredet haben und dann ist es oft so schon schwer, weil alles immer schnell geht und du hast nicht viel Zeit, aber wenn du dann, was eben Taktik und so betrifft oder wenn du schnell irgendwie was verändern musst, war es halt oft schwer, weil ich habe nicht Italienisch können, die haben nicht Englisch können und dann war so, okay, was machst du jetzt so? Und dann machst du jetzt so noch Gefühl, aber du fühlst dich ja dann auch nicht so ganz wohl so.
Mhm. Wenn wir uns genau auf dieses Gefühl konzentrieren, wie hat sich das in der Zeit verändert? Hast du dich daran gewöhnt? Hast du vielleicht sogar gemerkt, ich komme damit eben nicht klar, dass ich hier nicht sonst meine impulsiven Kommandos geben kann?
Nein, es hat sich dann schon so gebessert. Du kommst schon so ein bisschen rein. Und du redest, also ich habe halt dann auch viel auf Englisch halt dann auch geredet, aber wenn du dann auch so ein bisschen die Bindung hast zu den Mitspielern, dann dann versuchen eh beide das irgendwie so ein bisschen hinzukriegen. Und ich habe zwar dann eh die Saki, die hat auf der 6 gespielt, die hat halt dann Deutsch geredet, das hat dann ganz gut auch funktioniert. Und wenn du dann so ein bisschen die Stützen um dich herum gehabt hast, dann hat das auch begonnen zu funktionieren, sage ich mal.
Und der Dialog mit dem Trainer, es gab auch ja ein paar Spielerinnen, wie ich gehört habe, die auch kein Englisch verstanden haben. Was ist dann die Lösung für sowas? Wie habt ihr euch da vielleicht auch im Jahr entwickelt?
Ja, wir haben halt zum Beispiel, also am Platz war es dann so, dass wir dann schon einen Trainer gehabt haben, der hat eigentlich ganz gut Englisch geredet. Dann hat der halt, wenn der Trainer was gesagt hat, hat er halt übersetzt. Oder bei so Meetings und so, dann haben eigentlich immer Spielerinnen für uns übersetzt, weil jetzt sind die, du hast... Also unsere zum Beispiel jetzt Sportpsychologinnen oder was immer, die haben halt dann auch nicht wirklich so gut Englisch können. Aber wenn sie dann nur Englisch geredet hätten, dann hätten es die anderen nicht verstanden, die eigentlich Italienisch reden. Und dann verstehe ich es auch, du bist in Italien, du redest Italienisch. Also das ist voll okay dann auch für mich so. Es ist halt nur eben, wenn du halt dann neu bist, dass du halt dann sofort alles verstehst, ist halt einfach schwierig. Und gleichzeitig habe ich es halt dann auch immer schwierig gefunden für die Spielerinnen, die halt für uns übersetzt haben, weil es ist eigentlich auch nicht deren Job, dass du halt da, ja, das dann übersetzt bekommst von denen.
Wie wirkt sich das auf so eine Teamchemie aus? Ist das ein bisschen hinderlich, weil man letztlich eine Sprachbarriere hat und irgendwie auch jetzt eine Ansprache vom Trainer vielleicht nicht mitten direkt in dein Herz, in deinen Kopf schießt, sondern immer erstmal über eine Ecke, die das auch nochmal vielleicht in seinen Worten sagt? Oder ist es vielleicht sogar förderlich, weil man merkt, ey, wir sind aber wegen des Fußballs hier und wir versuchen gemeinschaftlich das zu lösen, egal was hier zwischen uns vielleicht auf anderen Ebenen nicht funktioniert, in Anführungsstrichen.
Teils, teils. Also zum Beispiel, ich glaube, bei mir, ich war auch froh, dass ich nicht alles verstanden habe. Ich glaube, es war schon auch ein bisschen, ja, oder halt ab und zu ein bisschen Drama oder keine Ahnung, weil die Italienerinnen waren halt schon sehr impulsiv und ich glaube, da war ich halt dann echt oft froh, wenn ich so, ja, ich weiß eigentlich gerade gar nicht, um was das geht, auch wenn so Spiele waren und es ist halt diskutiert worden, es war, also ich habe halt nichts mitgekriegt so oder ich habe halt nicht gewusst, was los ist und ab und zu hast du halt dann einmal nachgefragt, ab und zu war es da halt auch voll wurscht so und vom Trainer, ich glaube, der Übersetzer hat halt das dann schon immer so ein bisschen halt, ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen sanfter vielleicht übersetzt oder weniger direkt, aber du hast es schon immer gemerkt, wenn wer redet, also ist es gerade positiv oder negativ, es hat auch voll passt so.
Sind denn die Feiern nach einem Sieg dann entsprechend auch, wenn du sagst, in schlechten Zeiten mehr Drama, nach einem Sieg mehr Party, kann man das so sagen?
Nein, gar nicht. Nee? Also da war ich echt ein bisschen enttäuscht. Also da war ich schon gespannt, wie es ist. Aber wir haben tatsächlich sehr wenig eigentlich gefeiert. So, ja. Ich glaube, es war im Jahr davor jetzt auch nicht so extrem. Ich persönlich habe es ein bisschen schade gefunden, weil es war jetzt eigentlich das zweite Jahr, wo die AS Roma so erfolgreich war, aber ich war eigentlich noch nie in einem Verein, wo dann das irgendwie so wenig gefeiert worden ist. So. Ja, es ist ein bisschen so, wie was, dass es so selbstverständlich so war. Und oder es hat sich angefühlt, als hätten schon 10 Jahre hintereinander die Meisterschaft so gewonnen. Und das war halt schon ein bisschen so, ja, habe ich ein bisschen schade gefunden.
Das ist ja interessant. Du bist 2024 italienische Meisterin geworden, also noch frisch gebacken, wenn man so will, amtierende italienische Meisterin. Und mit dem FC Bayern bist du auch zweimal deutscher Meister und einmal DFB-Pokalsieger geworden. Und du hast dich eben schon in der Startelf für die deutsche Meisterschaft ausgesprochen. Ist das, weil man das beim FC Bayern irgendwie mehr genossen, mehr gefeiert und auch sich mal mehr auf die Schulter geklopft hat? Oder wie würdest du es beschreiben?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, weil ich halt einfach viel verbundener dem Verein gegenüber war oder den Mädels dort. Wir haben zwar damals in der ersten Saison den DFB-Pokal geholt. Das war jetzt bis jetzt noch eigentlich so mein Lieblingstitel. Aber das war halt auch, weil es für mich im Endeffekt dann auch immer die Menschen ausmachen, mit denen du das gewinnst. Und wenn du mit wem mehr verbunden bist, ich glaube, dann hat es immer mehr Gewichtung oder Bedeutung für einen. Und dadurch, dass, glaube ich, eben das in Italien einfach so ein kurzes Jahr war und ich mich teils, also eben durch die Sprache und so, es schon anders da war, wie jetzt eben in Deutschland, hast du auch eine ganz andere Verbindung zu Spielerinnen oder zum ganzen Team. Und ich bin damals so jung zu Bayern gekommen und das hat auch irgendwie alles so super passt dort, eben die Mannschaft, die Mädels, Trainer, alles. Und wir sind auch von Jahr zu Jahr, war das irgendwie so, das war damals, wie ich gekommen bin, war das die Vision von uns allen, dass wir irgendwann einmal deutsche Meister werden. Und das haben wir halt dann auch geschafft. Und das ist halt dann schon, finde ich, für einen selber dann auch einmal ganz, ganz was anderes.
Wenn du die italienische Kabine des AS Rom vergleichst mit der des 1. FC Köln, ich meine nicht die Räumlichkeit, sondern die Dynamik, die Menschen, die da drin sind, was würdest du sagen, ist der Hauptunterschied? Kann auch eine Ansprache sein, was hol uns mal in so eine Mannschaftskabine rein.
Ja, schwierig. Es ist schon ein extremer Unterschied. Also ich glaube schon, dass jetzt in Deutschland oder auch in Österreich die Teamkultur ganz anders gelebt wird wie in Italien. Ich muss sagen, in Italien war schon sehr viel, es war sehr viel egoistischer. Es ist nicht so, dass du über die Mannschaft gekommen bist, sondern du bist oft über Einzelspielerinnen gekommen, aber du hast dieses Teamgefüge nicht so extrem gehabt. Und was ich halt da in Köln schon gemerkt habe, das war so von Anfang an, ich habe mich selber ein bisschen erwischt ab und zu, weil ich habe es gar nicht mehr so kennt eigentlich, weil eben in Italien war es mehr so, du bist zum Training gegangen, du hast dein Ding gemacht, du hast eigentlich mit Spielerinnen wenig geredet, außer vielleicht mit den Internationalen oder mit denen du ein bisschen enger warst, aber dann war es das auch wieder. Also du hast selten einmal von anderen Spielerinnen Fragen gekriegt und hier war das schon so, wo ich so auch oft ein bisschen schmunzeln haben müssen, weil ich voll so überrascht war, so okay, das gibt es eigentlich doch noch so, weil das einfach in diesem Jahr halt so extrem drin war. Und das habe ich halt dann wieder, das war eigentlich was ich auch ein bisschen so vermisst habe in Italien, dieses Teamgefüge und einfach ein gutes Gefühl zu kriegen von Mitspielerinnen und einfach so ein bisschen gesehen zu werden, würde ich jetzt einmal sagen.
So eine ähnliche Frage habe ich mir auch aufgeschrieben, weil du hast ja mit jedem Wechsel irgendwie ganz neue Gegebenheiten vorgefunden. Du musstest dich immer anpassen, sei es vom Herforder SV dann nach Bayern oder ganz am Anfang zum Herforder SV schon, hast du schon angesprochen, ein Jahr lang von der Heimat weg zu sein. Dann kommst du zu einem großen, durchgetakteten Club wie den FC Bayern. Dann bist du wieder beim kleinen, in Anführungsstrichen, SC Sand. Dann geht's also überall dann sowieso Italien auch nochmal was ganz anderes. Was hast du hier neu gelernt oder wo musstest du dich hier dann nochmal anpassen?
Eigentlich, also anpassen gar nicht so. Ich bin irgendwie gekommen und ich habe mich voll wohl gefühlt. Keine Ahnung, ja, von den Mädels gleich. Ich finde, was ich voll geschätzt habe, ist so, dass jeder sehr bescheiden ist. Also jeder weiß das zu schätzen, was man hier hat. Jeder weiß auch zu schätzen, für den 1. FC Köln zu spielen. Und das ist irgendwie so drin, dieses Bescheidene. Und ich bin selber auch sehr eigentlich so bescheiden. Also ich bin also von einem kleinen Fußballland eigentlich Österreich. Ich weiß, wie es ist. Vielleicht nicht ganz so diese Top-Nation zu sein, aber ich schätze das hier unheimlich, dass man dieses Bescheidene, aber auch dieses Ehrliche und die ehrliche Arbeit so hier lebt. Und von dem her habe ich mir eigentlich gar nicht so sehr anpassen müssen, aber ich habe das gleich so gespürt und ich finde, das kann einem auch sehr viel geben, wenn man das auch so leben kann.
Über den 1. FC Köln möchte ich gleich unbedingt auch noch mit dir sprechen, aber da wir eben inhaltlich beim Thema Erfolge waren, da habe ich nämlich im Vorhinein drüber nachgedacht, du hast ja jetzt dann auch schon wirklich ein paar Titel im Trophäenschrank bei dir. Auch wenn du jetzt eben so einen kleinen Einblick gegeben hast, dass es in Italien fast ein bisschen selbstverständlich war, aber für dich persönlich, wie ist es, so einen Erfolg zu feiern? Es gibt nur ganz, ganz wenige auf dieser Welt, die mal einen Meistertitel in der höchsten Klasse seines Landes erringen können. Wie war das für dich, deutscher Meister, Pokalsieger oder italienische Meisterin zu werden? Wie ist das? Wie ist das für einen, der sonst nur Kreisliga spielt?
wie ich schon gesagt habe, also so der Pokalsieg hier in Köln war eigentlich bis jetzt so mein Lieblingstitel. Ich bin damals eben zu Bayern gekommen. Und Ich bin von einem Absteiger eigentlich gekommen und habe mir halt dann gedacht, ja, es wird eigentlich voll, also so voll cool, du spielst oben mit. Und damals war dann Dezember und wir waren auf einmal Vorletzter. Also wir haben eigentlich eine richtig schlechte Saison gespielt und sind aber dann am Ende, glaube ich, Vierter oder Fünfter in der Liga geworden und haben halt dann den Pokal geholt. Und ich glaube, warum damals oder warum das, glaube ich, jetzt auch noch so mein Lieblingstitel ist, ist einfach eben wegen der Mannschaft halt, weil ich mich damals so wohl gefühlt habe. Aber ich glaube, es war so das erste Mal, es war halt Köln, es war Pokalfinale, du hast das erste Mal, es waren damals, glaube ich, 20.000 Zuschauer und das war für mich so das erste Mal, wo ich eigentlich auf so einer Bühne spielen habe dürfen. Und dann haben wir das auch noch gewonnen. Wir waren klarer Außenseiter gegen FFC Frankfurt damals. Und ich kann mich jetzt noch so gut eigentlich an Momente vom Spiel erinnern oder auch so an die Pokalübergabe und alles, dass ich sage, dass das eigentlich so, ich eigentlich das erste Mal so diese große Bühne irgendwie kennengelernt habe. Und du hast es zwar in der Liga schon auch gehabt, du spielst über ein Jahr lang, holst du dir eigentlich so einen Meistertitel und es ist halt eigentlich schwer verdiente Arbeit so, aber du hast nicht dieses Highlight eigentlich, weil du nicht vor 20.000 Menschen in der Liga spielst. Und damals, glaube ich, eben einfach das ganze Gesamtpaket haben wir dann eigentlich so, eigentlich, ja, glaube ich, diese Bedeutung ergeben für diesen Titel.
Wie ist das dann im Nachhinein? Wie hast du so einen Titel genossen? Wann genießt du den am meisten? Ist das die Feier danach? Ist das vielleicht die Woche danach im Urlaub auf der Couch, wo man es realisiert? Wie genießt du so einen Erfolg?
Eigentlich im Moment, würde ich sagen so. Also ich versuche dann schon, das auch so bewusst wahrzunehmen, weil ich einfach weiß, zum Beispiel jetzt in Italien war es ja so, ich wusste, okay, es ist jetzt das erste Mal, dass ich den Titel gewinne und der Fußball ist auch so schnelllebig und wer weiß, wie viele Titel ich noch gewinnen werde. Und für mich ist es eigentlich damals losgegangen, auch 2022 bei der Euro in England, dass ich halt schon auch so, weil eben du kommst dorthin, du bist in dieser Blase, du hast da einen Termin, dann spielst du und es vergeht alles so schnell. Und damals habe ich mir auch so bewusst Zeit genommen für die Momente und auch zu sagen in dem Moment, hey, genieß das jetzt, weil das ist vielleicht 10 Sekunden und dann ist es weg. Und oft bist du dann so abgelenkt, dass du das gar nicht so wahrnimmst. Und wir haben auch eine Sportpsychologin bei der Nationalmannschaft, die hat mit uns auch ganz viel in die Richtung auch gearbeitet. Und wir haben dann damals schon 2017 bei der ersten Euro so unser eigenes Euro-Buch gehabt, wo du einfach Momente aufgeschrieben hast von der Euro. Und das habe ich halt dann 2022 halt wieder gemacht, weil es halt für mich eben, ich wusste, boah, das ist voll das Highlight, die Euro in England. Ich glaube, das wird vielleicht so, werde ich das nicht mehr miterleben. Und das war halt für mich dann, wo ich gemerkt habe, okay, diese Momente muss ich wirklich auch im Moment genießen. Und sicher, die Erinnerung, die bleibt eh für immer. Aber ich finde auch, du darfst es in dem Moment auch nicht verpassen.
Liegen diese Bücher beim Beckham-Trikot? Ist das, oder wo?
Nein, nicht beim Beckham-Trikot, aber die habe ich auch gut aufbewahrt.
Wie oft liest du da so rein?
Jetzt eigentlich durch den Umzug habe ich es halt dann wieder gesehen und dann schaue ich halt schon so rein. Und weil du hast halt auch Bilder drin und so, ich habe mir dann auch eben eine Kamera mitgenommen und habe halt auch so gewisse Momente halt auch dann einfach eingefangen. Und es ist schon cool. Also eben, und die Emotionen kommen dann auch immer wieder komplett zurück so.
Gibt es auch manchmal in Anführungsstrichen negative Gefühle, also dass man nach so einem High auch wieder ein bisschen ins Loch kommt in den Liga-Alltag? Ich weiß nicht, ob du die Doku über die Weltmeister von 2014, die deutsche Männernationalmannschaft gesehen hast, wo viele, unter anderem auch Jogi Löw, auch Benedikt Höwedes, gar nicht so gedacht haben, wie oder vorher gedacht haben, danach muss ich ja der glücklichste Mensch der Welt sein, ich habe es endlich geschafft und sind eigentlich eher in ein Loch gefallen. Kennst du sowas auch, dass so ein Titel auch irgendwie, wie soll ich sagen, eher beschwerliche Melancholie mit sich bringt?
Es geht, also, schwierig.
Wenn nicht,
also,
ist ja gut. Wenn nicht, ist gut.
Na doch, also man merkt es schon auch. Oder gerade zum Beispiel, eben, ich nehme dann schon immer gern eine Europameisterschaft her, weil da halt einfach so viel medialer Fokus auch drauf liegt und du hast Zuschauer und dann kommst du eigentlich, ich weiß nur, wir sind damals, wir haben im Old Trafford gespielt, Eröffnungsspiel, ausverkauftes Stadion, und das war halt schon, also mit das Highlight eigentlich, ist ja über jetzt keinen Titel gewonnen, aber das war für mich das coolste Spiel eigentlich so, obwohl wir 1-0 verloren haben, aber du kommst halt dann zurück und dann war ich halt in Frankfurt und dann, ja, bist halt wieder da und dann hast halt so, weißt du, Vorbereitungsspiele, da sind dann vielleicht 50, 60 Leute und du kommst dann eigentlich schon wieder schnell so zurück in die Realität, sage ich mal, aber ich weiß nicht, für mich, ich habe halt immer, also ich hab immer viel mit einer Sportpsychologin eben zusammengearbeitet und ich habe halt schon auch viel dann auch eben gerade so nach Turnieren reflektierst du halt auch viel und für mich war es dann auch nie dann so ein extremes Problem oder ich habe mich dann gar nicht so in das dann reingestürzt, okay, jetzt bin ich wieder zurück in der Liga, jetzt sind nur 500 Zuschauer oder 1000 Zuschauer, sondern ich habe eigentlich immer versucht, das auch so positiv zu sehen und eher als einen Bonus zu sehen, wie dass ich jetzt sage, boah, jetzt geht das wieder los so. Aber also ich würde jetzt auch lügen, wenn ich mir nicht ab und zu mal gedacht hätte, boah, wäre schon cool, wenn es jetzt wieder so wäre.
Die Sucht nach Titeln, die Sucht nach Erfolgen. Aber deswegen stehst du ja jedes Wochenende wieder auf dem Platz und willst 3 Punkte holen, um vielleicht auch mal solchen Momenten näher zu kommen. Schauen wir auf deine Kölner Zeit. Und die hat 2012 auf eine gewisse Art schon angefangen. Mhm. Du hast schon mehrfach jetzt von dem Pokalfinale geschwärmt, was ihr auch gewonnen habt, das in Köln stattgefunden hat. Und als wir dich verpflichtet haben, hast du auch in unserer Pressemitteilung gesagt, dass Köln für dich deswegen immer eine besondere Erinnerung ist. War das auch eine Prise mit in der Entscheidung, dass du hierher gekommen bist?
Na, das glaube ich gar nicht so, aber ich muss schon sagen, dass es so, ja, ich glaube, es ist so im Unterbewusstsein schon immer so ein bisschen mitgeschwirrt, so, dass ich einfach so viele positive Erfahrungen hier in der Stadt auch gesammelt habe. Ah, jetzt gestern waren wir im Stadion und so und ich habe halt sofort diese Emotionen und diese Verbindung und ich würde jetzt nicht sagen, dass es ausschlaggebend war, aber ich glaube, es tut mir so, indem ich, wie ich mich jetzt hier fühle und dass ich mich so wohl fühle, tut mir das sicher auch gut.
Du sprichst selber auch in benannter Pressemitteilung davon, dass du hier diese Euphorie schon gespürt hast. Kannst du das irgendwie in Worte fassen, warum du eine Euphorie gespürt hast hier in Köln?
Schwierig, glaube ich, weil eben das fühlst du halt immer so. Also ich selber, ich habe es halt einfach so gefühlt und ich glaube, wenn du jetzt so in der Stadt unterwegs bist oder, keine Ahnung, du kriegst es ja mit, egal ob du irgendwo bei einer Bushaltestelle bist oder ob du einfach nur durch die Stadt fährst oder wenn ein Spiel ist. Ich glaube, die Stadt lebt da irgendwo diesen Verein und das ist was du nicht übersehen kannst.
Ich habe auch ein bisschen durch dein Instagram-Profil gescrollt, ein bisschen weiter runtergegangen und irgendwann fällt auf, da gibt's ein Bild, da warst du noch Eintracht-Spielerin, nagel mich nicht drauf fest, ungefähr 3 Jahre her, wo du vorm Kölner Dom posierst.
Es war noch ein Pokalfinale, ja.
Ach, das war vor dem Pokalfinale?
Nach dem Pokalfinale.
Das heißt, ihr habt gar keinen gezielten Ausflug nach Köln gemacht, sondern wart ohnehin noch
hier.
Ja,
genau, wir waren noch hier, ja.
Kannst du dich erinnern, was ihr dann unternommen habt? Ist das die klassische...
Kaffee trinken, Mama. Aber sonst eigentlich, ja, weiß ich gar nicht. Ja, so die klassischen Dinge halt. Also einen Dom haben wir uns schon angeschaut. Ich war sogar einmal, genau, da war ich sogar einmal da. Da war das auch rund ums Pokalfinale, da hat Bayern gegen Wolfsburg gespielt, weil ich halt einfach so mal gern herkommen wollte, weil als Spielerin nimmst du ja nur das Spiel war Stadion, aber du weißt ja gar nicht, was draußen herum so passiert. Und da war ich damals mit der Sarah Zadrazil, die jetzt bei Bayern spielt, sind wir halt dann hergefahren und haben uns das halt einfach mal angeschaut. So. Und dann waren wir da ein bisschen in Köln unterwegs.
Also gewisse Berührungspunkte gab es offensichtlich vorher schon.
Ja.
Weiterhin Instagram-Profil, was auffällt, ist, dass du gar nicht so dich nur als Fußballerin definierst, sondern da sind ganz viele verschiedene Sachen zu sehen. Das sind Bilder vom Dom oder einfach nur Häuser, die irgendwie ästhetisch fotografiert sind. Ich weiß nicht, ob du ein Faible auch für Fotografie hast. Dann dein Modelabel ist ein Thema. Also ich habe den Eindruck, du definierst dich nicht übers Fußballerdasein. Wir haben auch schon über ganz viele Sportarten gesprochen, die du gemacht hast. Dennis Aitekin ist der Begriff, werden unsere Hörerinnen und Hörer bestimmt auch kennen, Bundesliga-Schiedsrichter und da gibt es auch einen kleinen Beitrag über den, wo er gesagt hat, es ist wichtig, sich auch über andere Dinge zu definieren. Er ist zum Beispiel auch Familienvater, er ist auch DJ, weiß ich, ob du das wusstest. Und deswegen die Frage, worüber definierst du dich über den Fußball hinaus? Was ist quasi dein DJ-Pult?
Mein DJ, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ich habe eigentlich immer so das gemacht, was ich machen wollte. Ich war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt, weil ich spiele nur Fußball und ich möchte irgendwie was anderes machen. Ich weiß nicht, das ist auch, viele fragen mir das auch immer, aber es ist irgendwie so gekommen. Also ich habe halt das irgendwie so gehabt, das hat mir Spaß gemacht und ich habe es halt irgendwie so ohne Hintergedanken gemacht. Sei es jetzt zum Beispiel ein paar ästhetische Fotos oder was auch immer. Ich mache es halt einfach, weil es mir gefällt und ich sehe es und denke, es schaut ganz cool aus und dann poste ich es halt auch ab und zu. Und ich weiß nicht, ich mag es schon so, also so ästhetische Dinge finde ich schon cool, oder ich mag auch oft so was Cleanes, und ich glaube, so ist dann auch ab und zu mal, wenn du jetzt mal Instagram-Profil hernimmst, dass es schon recht clean ist oder so einen gewissen, ja, keine Ahnung, so eine gewisse Thematik jetzt drin ist. Und was das jetzt mit meiner Schwester betrifft, die Modemarke, die wir da, oder die Brand, die wir jetzt gemacht haben, das war dann schon was Gezieltes. Aber alles andere ist irgendwie so gekommen, weil es mir halt einfach Spaß gemacht hat und mich interessiert hat.
LRI 1023, spricht man das so richtig aus?
LRI 1023.
International, okay.
Ja.
1023. Kannst du uns da nur einen ganz kurzen Einblick geben, wie das zustande kam und was ihr da genau macht?
In erster Linie haben wir eigentlich angefangen mit einer normalen Website, und es war am Anfang nur so ein bisschen so quasi Blog-Eintrag von meinem Fußballerleben jetzt von Rom, oder es war so ein Rückblick, Frankfurt-Rückblick, und dann haben wir eigentlich so recht schnell dieses 11th Hour gemacht. Das ist so eine Interview-Reihe mit Spielerinnen, die halt entweder aktiv sind oder aktiv waren, aber so ein bisschen anders sind. Die Manchu war ja bei uns, ich bin auch immer großer Manchu-Fan gewesen, obwohl ich sie nicht so kannt habe, aber für mich hat sie immer so, ja, irgendwie was anderes auch gehabt und also für mich einfach ein cooler Charaktertyp so, und die Manchu war da auch gleich voll offen und es ist einfach jetzt so dann eigentlich so dazu gekommen, dass wir halt auch immer gesagt haben, meine Schwester hat 2017, hat sie damals schon gesagt, okay, Laura, mach mal Kappal oder keine Ahnung was. Und ich habe immer gesagt, eigentlich freut es mich nicht so. Also da war ich eigentlich noch nicht so offen für das, weil es ist ja schon auch zeitaufwendig. Und wenn ich da nicht so dahinter bin, dann macht es, glaube ich, auch keinen Sinn. Und dann haben wir letzten Sommer haben wir mal drüber geredet, über die Website. Wir haben die dann recht schnell gemacht. Also meine Schwester hat eigentlich da einen Großteil so gemacht, und wir sind uns eigentlich zum Glück sehr ähnlich, was jetzt so Geschmack betrifft oder was uns gefällt, was wir machen wollen. Und im Winter haben wir dann gesagt, ja, lass uns jetzt das mit den Klamotten probieren. Und daraufhin haben wir uns halt eben das alles so zusammengesucht, zusammen aufgebaut. Und jetzt haben wir schon den zweiten Drop, und bis jetzt läuft es sehr gut. Und es macht da Spaß, obwohl es auch sehr, sehr intensiv ist. So.
Begonnen hat also deine eigene Modemarke mit Blog-Einträgen. Mhm. Schreibst du gerne nieder? Also wenn du zum Beispiel Euro, hast du auch Tagebuch geführt, jetzt führst du Tagebuch im Internet?
Gar nicht. Also für mich selber persönlich schon, aber Blatt und Papier eher so. Oder Stift und Papier. Sonst eigentlich gar nicht so. Ich mag das auch gar nicht so. Weil zum Beispiel meine Schwester dann auch eben, was ich auch voll cool eigentlich gefunden habe, so, wir haben halt dann im ersten Shirt haben wir so, wie damals nach Rom halt dann, wie das dann öffentlich worden ist, habe ich halt so Bilder halt auch gepostet. Und da haben wir halt dann die Idee gehabt, dass wir diese Bilder auf ein T-Shirt halt so aufgeben. Und ich habe halt dann gesagt, ich weiß nicht, also irgendwie fühle ich mich ein bisschen unwohl, wenn ich jetzt da auf dem T-Shirt hinten oben bin und so.
Du warst auf den Bildern mit drauf auch?
Ja, da waren nur, ja genau, das waren so ästhetische Bilder halt mit einem alten klassischen Roma-Trikot. Und das haben wir halt dann hinten oben raufgeben, und ich habe dann gesagt, ich weiß jetzt auch nicht, ob das wer kaufen wird und so, oder halt, weißt, wenn ich es dann selber anhabe. Der Blog-Eintrag, das war eigentlich so eher so mal diese Base, dass du diese Website rausbringst, dass du dann schon ein bisschen an Content halt einfach hast.
Was passiert denn eigentlich, wenn eines Tages jemand mit einem Laura Feiersinger Pappaufsteller zum Training kommt?
Ja, dann muss ich
oder
sicher
vielleicht
an die
mit deinem
Geschichte.
T-Shirt zumindest an.
Ja, mit T-Shirt ist sogar schon passiert. Also an das habe ich mich so ein bisschen gewöhnt jetzt. Aber mit dem Pappaufsteller, das wär cool.
Ist ja ähnlich, also während du damals David Beckham verehrt hast, gibt es sicherlich heute Kinder und Jugendliche, die dich auch verehren und entweder mit der Nummer 27 auf dem Trikotrücken rumlaufen oder eben dann jetzt mit deinen T-Shirts. Eben diesen Kindern, Jugendlichen, aber natürlich auch Erwachsenen bieten wir auch immer die Möglichkeit, ein paar Fragen zu stellen. Mhm. Da haben wir bei Instagram aufgerufen, dir, Laura, eine Frage einzureichen.
Okay.
Und da habe ich für dich den Yoshi HFR05, der fragt dich, was den FC so besonders macht.
Ich glaube, es ist für mich jetzt, glaube ich, so, dass ich jetzt viel aufzählen könnte, ist, glaube ich, ein bisschen zu früh noch, weil ich jetzt drei Wochen da bin. Aber ich glaube einfach so das, was ich vorher schon so ein bisschen gesagt habe, dass es in dieser Stadt einfach so ein extrem großer Verein ist, dass jeder für diesen Verein lebt. Und ich glaube auch, wir haben gestern diese Olympiade da gehabt oder diesen Wettkampf. Und
kann ich
einmal
kurz einordnen, weil du eben auch sagtest, wir waren gestern im Stadion, es gab ein Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter-Kickoff hier bei uns im Stadion. Und da wurde in einer kleinen Olympiade in verschiedensten Disziplinen, was war alles dabei? Hocksitzen, vier Minuten an der Wand sitzen.
Wappen erraten, oder?
Wappen erraten, Hymnen erraten, all sowas.
Ja, genau. Und ich glaube, sowas ist halt, da waren halt dann die Mitarbeiter dort, es waren die Spieler dort, Spielerinnen. Und du hast halt irgendwie so eben so dieses, ich finde schon noch so ein bisschen dieses Reine eben, was ich halt vorher gesagt habe, was glaube ich im Fußball schon immer mehr verloren geht, weil es halt so ein extremes Business ist. Aber ich habe die Frage zwar jetzt vergessen, aber ich glaube,
was den FC so besonders macht.
Ja, aber genau, ich glaube, dieses Reine und dieses Ehrliche halt auch so ein bisschen und das merkt man schon auch. Und ich glaube, man hat da irgendwie so das Gefühl, dass ja jeder gerne hier ist.
Kanntest du eigentlich, bevor du zu uns gekommen bist, jemanden hier aus dem Club, mit dem du auch schon mal vorher telefoniert hast und gefragt hast, wie es aussieht?
Ja, die Sally, die Degen und die Yassi. Ansonsten eigentlich habe ich niemanden gekannt. So, ne?
Durch die der Kölner mit seinem CHSCH,
österreichische
Nationalmannschaft. Dadurch kanntest du die beiden. Hattet ihr Kontakt vorher oder war die Entscheidung?
Ja, die Sally habe ich gefragt, habe ein bisschen ausgequetscht.
Und die hat gesagt, Wahnsinn, musst du auf jeden Fall vorbeikommen. Eine weitere Frage kommt von, wie soll der Account anders heißen, Team Feiersinger. Wer war die stärkste Gegenspielerin, gegen die du je gespielt hast?
Ich habe es immer extrem schwer gefunden, gegen die Wendy Renard zu spielen von Lyon. Ja, da würde ich sagen, dass die so für mich als Offensivspielerin so mit die schwierigste war, weil sie ist Innenverteidigerin. 2-3 Köpfe größer, glaube ich, wie ich. Und würde ich jetzt sagen.
Vielleicht schließt die nächste Frage direkt darauf an, weil du wirst es ja vielleicht häufiger haben, dass mal du gegen eine Kante agieren musst. Und da würde ich gerne wissen, was dein Mittel dagegen ist. Der Chris Bohm Miguel Tim fragt, was ist das Beste, was du kannst? Kannst jetzt natürlich auf den Fußball münzen, kannst aber auch vielleicht auf alles andere im Leben münzen.
Fußballerisch würde ich sagen, vielleicht so das Raumgefühl, glaube ich, so Gefühl für Räume, wo ist Raum, wo entstehen Räume oder wo könnte Raum entstehen. So, das würde ich sagen. Und außerhalb vom Fußball, glaube ich, muss ich sagen, habe ich eigentlich immer das Glück gehabt, dass wenn ich was machen wollte oder was mir gefallen hat, dann habe ich das eigentlich immer durchgezogen. Egal, ob jetzt irgendwer vielleicht irgendwie was anderes denken könnte. Und darüber bin ich eigentlich sehr froh, dass ich so diese Eigenschaft habe.
Eine weitere Frage kommt nicht von einem Fan, sondern vom letzten Podcast-Gast. Mhm. Ich bin mir sicher, du wirst ihn erkennen.
Laura, servus, der Gerhard ist hier. Ja, also wir haben uns ja jetzt schon getroffen, das eine oder andere Mal über den Weg gelaufen hier im Geisburgheim und habe mich natürlich richtig gefreut, dich hier zu sehen und zu treffen, weil ich ja doch ein bisschen eine Vergangenheit habe mit der Familie Feiersinger. Ja, und ich habe das letzte Mal ja den Podcast machen dürfen hier und war ein ganz interessante Geschichte, die ich da erzählen habe dürfen aus meiner Zeit. Und heute bist du dran. Und ja, und dahingehend habe ich schon auch eine Frage an dich. Du bist jetzt schon auch eine Zeit hier in Köln. Und was mich brennend interessieren würde, welches österreichische Lokal, Restaurant du mir oder jeden Österreicher, der einfach ein bisschen zurückgreifen möchte auf die österreichische Küche, empfehlen könntest? Also das wäre die Frage und ich hoffe, du hast die Königslösung dazu. Okay, ich wünsche dir alles Gute im Podcast. Ciao, servus, bis bald.
So, Laura, Gerhard Struber.
Ja.
Will die Königsantwort.
Also ich weiß ja, ich habe es tatsächlich schon gegoogelt. Ich habe gleich geschaut, ob es ein paar Österreicher gibt. Ich war noch bei keinem. Deshalb kann ich, glaube ich, noch kein Feedback abgeben, weil es muss ich erst einmal selber testen, ob das was kann oder nicht. Namen habe ich auch vergessen. Aber es gibt welche, 2, 3. Aber ich weiß jetzt leider nicht mehr einen Namen.
Gerhard, vielleicht suchst du sonst mal das Gespräch mit Laura. Vielleicht
ich hast
du
aber ja
mehr Tipps als Laura jetzt hat. Ich bin gespannt, was du noch erzählen wirst. Hast du denn vielleicht schon mal, das habe ich in letzter Woche auch gefragt, aha, mal ein kölsches Brauhaus ausprobiert?
Nein, noch nicht, nein.
Warnung.
Mache ich noch, oder?
Der halbe Hahn, wenn du denkst, oh, leckeres halbes Hähnchen, das ist ja gar nicht so günstig, gar nicht so teuer hier auf der Karte, ist kein halbes Hähnchen. Der halbe Hahn ist nämlich was?
Weiß ich nicht.
Ein Käsebrötchen.
Ah, okay.
Das nur schon mal vorab, vielleicht das hast du da irgendwann Lust, das mal zu probieren. Gerhard ist ja Trainer, der hat auch einen Umweg genommen über die Marktwirtschaft, die offene, ist jetzt wieder im Profifußball gelandet. Du hast auch einen Trainerschein seit 2021. Alle deine Mitspielerinnen haben wohl auch gesagt, bei Eintracht, die wird irgendwann mal Trainerin. Kannst du dir das vorstellen? Du hast selber gesagt, es wird irgendwas mit Sport oder wird es jetzt vielleicht doch das Modelabel? Was passiert eigentlich nach der Karriere? Machst du dir da Gedanken drüber?
Schwieriger. Jetzt würde ich gerade mal im Moment sagen, ich werde keine Trainerin oder habe ich jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt Trainerin werden. Aber ich glaube, es ist immer schwierig zu sagen, weil man verändert sich ja immer ein bisschen. Und deshalb würde ich das jetzt auch nie komplett ausschließen. Also ich mag einen Fußball für das auch viel zu gerne. Aber natürlich muss es auch irgendwo dann auch immer passen. Und ich glaube, da muss ich dann auch meine eigenen Erfahrungen irgendwie machen, um zu sehen, ob das wirklich was ist für mich oder auch nicht. So.
Noch spielst du ja auch Fußball.
Genau.
Noch geht's von Saison zu Saison. Ich glaube, langfristig im Fußballplan ist sowieso gar nicht so leicht. Eine letzte Fanfrage habe ich noch für dich. Auch von Team Feiersinger.
Okay.
Da war jemand fleißig. Was ist dein Ziel für diese Saison?
Mein Ziel, persönliches oder mit der Mannschaft, ist wurscht wahrscheinlich, oder?
Musst du Team Feiersinger fragen.
Ziel, schwierig. Ich sage einmal, was ich voll cool finden würde, ist, wenn ich in der Zeit, in der ich hier bin, dass wir das mit dem FC Köln mal schaffen, ins Pokalfinale zu kommen.
Ein Finale daheim.
Genau.
Finale zu Hus.
Mit Happy End aber.
Da holst du mich direkt ab. Ich träume mit. Das wäre
cool.
Das wäre fantastisch für euch, für die gesamte Stadt Köln. Das wäre mein Erlebnis. Ich drücke euch alle Daumen. Bevor wir gleich zur letzten Rubrik kommen, möchte ich nochmal alle, die zuhören, herzlich dazu einladen, dass es bald einen Podcast, wie wir zwei ihn hier führen, Laura, auf einer Bühne gibt, live zu beobachten. Am 11.10. im Rahmen des Heimspiel Fußball Podcast Festivals treten wir auf mit dem ersten FC Köln Podcast in der Straßenkicker Base. Wer zu Gast sein wird, werden wir in wenigen Wochen releasen. Wir müssen ein bisschen die Daumen drücken, dass der DFB euren Spieltag nicht an den 11.10. legt, weil ich gerne einen aus eurer Mannschaft dabei hätte. Mhm. Wen würdest du denn nominieren, wenn du wählen dürftest?
Aus der Mannschaft?
Ja.
Boah, nehmen wir die Nessi.
Wir werden euch auf dem Laufenden halten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr könnt aber jetzt schon Tickets sichern auf heimspiel-tickets.de oder einfach mal in den Shownotes vorbeischauen. Wir freuen uns über jeden, der vorbeikommt. Lohnt sich definitiv. Laura, wir gehen in die letzte Rubrik.
Okay.
90 plus 3, die Nachspielzeit.
die Nachspielzeit mit drei Fragen, die hier jeder Gast, jede Gästin einmal beantworten darf. Und die erste ist relativ simpel. Was machst denn du heute noch so? Wie sieht der Plan für den restlichen Tag aus?
Ja, ein bisschen, also ich bin ja gerade erst frisch umgezogen eigentlich. Deshalb muss ich noch ein bisschen was zu Hause aussortieren und so und ein paar kleine Dinge besorgen, aber sonst eigentlich recht entspannt, weil ja frei ist heute.
Ziehst du gerne um?
Ich bin schon oft umgezogen, aber gerne nicht, nein.
Wie sieht denn gerade deine Wohnung aus? Ist da noch viel Umzugskartons gestapelt?
Nein,
oder?
Die sehe ich zum Glück gar nicht mehr. Also das ist eigentlich alles schon perfekt. Also es passt alles, aber eben ich bin am Sonntag eingezogen und dann sind wir am Montag gleich zum Trainingslager und dann bin ich erst seit Montag jetzt auch wieder zurück. Also insgesamt war ich erst 2 Tage dort und dann, ja, mein Tisch fehlt noch, auf den muss ich noch warten. Aber sonst passt eigentlich alles.
Hat es denn schon den Feiersinger-Stempel? Sieht es jetzt schon nach deinem Zuhause
ja,
aus?
Ja, schon, ja.
Richtest du gerne ein?
Ja, schon. Also ich glaube, meine Schwester und meine Mama noch ein bisschen lieber wie ich. Die helfen mir dann einmal dabei, aber es ist so ein bisschen in der Familie, ja.
Welches Merkmal hat dich bis jetzt in jeder Wohnung begleitet?
Was habe ich denn immer? Ich habe es eigentlich immer sehr clean gehalten so. Sonst mein Sofa nehme ich immer ganz gerne mit.
Laura hängt an ihrem Sofa. Was willst du in deinem Leben noch erreichen?
Was will ich in meinem Leben noch erreichen? Ich glaube, das Coolste wäre, dass wenn ich mit dem Fußballspielen aufhöre, dass ich was finde, das, was mir ungefähr genauso viel Spaß macht wie das Fußballspielen.
Und das Pokalfinale mit dem 1. FC Köln.
Stimmt.
In Köln.
Genau.
Was ist für dich der 1. FC Köln?
Natürlich jetzt, weil ich neu bin, irgendwo auch nochmal so ein Neuanfang. Aber ich glaube, auch was, auf das ich in einigen Jahren sehr, sehr positiv zurückblicken kann.
Laura, vielen, vielen Dank, dass du bei uns, bei mir im Podcast warst. Hat mir sehr großen Spaß gemacht.
Mir auch, dankeschön.
Vielen Dank. In Kölle sagt man, machet jod.
Mori. In Österreich sagt man, mach's gut.
Mach's gut.
Mach's
okay.
Gut.
Danke dir.
Danke.
Erster FC Köln, der Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Infos auf fc.de.